Wir haben uns die letzten Wochen unterhalten über das, was Glauben ist. Wir gehen ja eigentlich Vers für Vers durch den Hebräerbrief zurzeit und wir haben vor 2 Wochen in Hebräer 11 so eine ganze Liste von alttestamentlichen Beispielen für Männer und Frauen des Glaubens gesehen. Und jetzt in dieser Adventszeit machen wir so einen kleinen Einschub und schauen uns den Glauben von den beteiligten Menschen an der Weihnachtsgeschichte an. Das letzte Mal hat der Aaron über den Glauben von Maria gesprochen. Heute, ihr erahnt es wahrscheinlich schon nach dem Anspiel, geht es um Josef, den Verlobten der Maria, den Stiefvater von Jesus. Und wenn wir an Josef denken, von ihm hat diese Nachricht über die Jungfrauengeburt genauso viel Glauben verlangt wie von Maria. Für ihn war es genauso eine große Glaubensherausforderung, den Sohn Gottes großzuziehen wie für die Mutter Jesu Maria. Wir wissen nicht super viel von Josef eigentlich. Wir wissen, dass er aufgewachsen ist in Nazareth, einer kleinen Stadt in Galiläa, also Nordisrael. Er war ein Zimmermann. Wahrscheinlich hatte er dieses Geschäft von seinem Vater und der von seinem Großvater geerbt. Er war sozusagen ein Baumeister und ein Schreiner in seiner Stadt, hat auch solche Dinge wie diese hölzernen Joche für Tiere und Pflüge hergestellt. Also irgendwann hatte jeder in dieser Agrargesellschaft damals mal mit Josef zu tun. Wir können vielleicht sagen, der Josef war so der Markus Kohl von Nazareth. Familienunternehmen seit vielen Jahren in dieser kleinen Stadt. Jeder kennt ihn. Josef war ein Nachkomme von König David, war eigentlich in der königlichen Linie, aber ihr wisst, nachdem Jerusalem 586 durch die Babylonier zerstört wurde, war nichts mehr mit dem Königtum in Israel. Also schlechte Zeiten für Josef. Er war ein ganz normaler Handwerker, der gerade so über die Runden kam. Und er hat sich mit einem einfachen Leben zufrieden gegeben. Wollen Sie erstmal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen? Und uns fällt auf, wenn wir über Josef nachdenken, dass eigentlich nicht sehr viel gesagt wird in der Bibel. Der führt eigentlich so ein bisschen ein Schattendasein. Aber Josef war so einer, der gab sich zufrieden, die zweite Geige zu spielen. Gab sich zufrieden mit dem Platz, den Gott ihm zugedacht hat. Er war nicht im Königspalast, aber ich meine, er ist in der Bibel. Wir kennen ihn alle, wir lesen alle von ihm. Aber er hatte so eine Rolle im Verborgenen mehr. Aber er war zufrieden mit dem Los in seinem Leben. Und es braucht auch Glauben, oder? Die Welt ist eigentlich immer ständig unzufrieden. Ne? Es muss immer größer werden, immer höher, immer mehr. Wachstum ist das Zeichen für Erfolg. Wie viel mehr hast du verdient in diesem Jahr als letztes Jahr? Wie viel mehr ist der Umsatz? Wie viel mehr Leute kommen in den Gottesdienst? So oft bei Pastorenkonferenzen die Frage, wie viele Leute kommen zu dir? Wie groß ist deine Gemeinde? Hast du einen Schritt gemacht auf der Karriereleiter? Und hey, wenn Gott es schenkt, ist es gut. Aber was, wenn deine Berufung ist, Pastor zu sein von 50 Leuten? Und das ist es. Oder vielleicht, wenn Gott dich beruft, Missionar zu sein in einem Dorf, wo 20 Leute wohnen. Oder wenn Gott dich beruft, ein einfacher Arbeiter zu sein. Oder deine Berufung ist, zu Hause zu sein mit deinen Kindern. Ist nicht angesehen in unserer Gesellschaft, ist eigentlich ein bisschen komisch. Ist angesehen, wenn du die Kinder von anderen erziehst, aber nicht, wenn du die eigenen erziehst. Aber bist du zufrieden? Mit dem Los, mit dem Platz, wo Gott dich hingestellt hast. Bist du treu im Kleinen dort? Und ich glaube, Treue im Kleinen, das braucht oft mehr Glauben als die großen Glaubensschritte. Es braucht Glauben, dass das, was du tust, es wert ist, es wirklich gut zu machen. Diese kleinen Dinge des Alltags, mit Freude das Klo zu putzen für den Herrn und für deine Familie. Die nächste Windel zu wechseln. Geduldig die Kinder anzuleiten und zu korrigieren. Oder im Büro den täglichen Papierkram zu erledigen. Morgens wieder pünktlich aufzustehen und pünktlich in deiner Fabrik zu sein. Auch Treue im Gebet für deine Familie, für deine Geschwister, für deine Arbeitskollegen. Das braucht Glauben. Große Glaubensschritte sind begeisternd, oder? Da ist ein Adrenalinstoß da. Hey, Gott segne die Gemeinde, platzt aus allen Nähten. Wir müssen ein größeres Gebäude bauen. Wir müssen mehr Pastoren anstellen, um alles zu leisten. Mehr Pastoren, die dich unterstützen. Und eine Radiostation und ein Missionsprogramm und so weiter. Oder wir brauchen eine größere Fabrikshalle, wir öffnen mehr Filialen, wir stellen mehr Mitarbeiter ein, wir expandieren. Hey, das ist begeisternd, das ist herausfordernd, das fordert uns voll. Da sind wir voll dabei. Leichter ist es in den kleinen Dingen, untreu zu werden, oder? Wenn 2 oder 5 Leute in deine Bibelstunde kommen, vielleicht die Tendenz, dich nicht so gründlich vorzubereiten, als wenn 50 oder 500 kommen. Warum eigentlich? Für Gott ist jeder Einzelne wichtig. Das soll doch für uns so sein. Und ich habe keinen Bock zu putzen. Es war einfach, das halbherzig zu tun und nicht so genau zu nehmen. Oder mein Job langweilt mich, ich tue jeden Tag dasselbe. Vielleicht mache ich einfach 15 Minuten früher Schluss und lass die Zeit so rumlaufen. So diese Tendenz, nicht das Beste zu geben. Oder träge zu werden, deine Frau zu lieben, deine Familie im Gebet zu leiden. Vielleicht träge zu werden mit deiner eigenen persönlichen Zeit mit Gott. Das sind für mich die Glaubensherausforderungen. Hier Treue im Kleinen. Es ist wertvoll für Gott. Und das offenbart eigentlich einen reifen Charakter. Das offenbart ein Ausgerichtetsein auf Gott im Alltag. Und wenn wir Josefs Glauben ansehen, glaube ich, sehen wir zuerst mal implizit, dass Josef so einer war, der treu war im Kleinen. Josef versorgte seine Familie als Zimmermann. Er war ein treuer Vater für Jesus und Jakobus und Simon und Judas und Josef und seine Töchter. War ganz offensichtlich ein treuer Ehemann der Maria, sehen wir später noch mehr. Und im 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 8 heißt es, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Josef war ein Versorger dessen, den er nicht gezeugt hat. War ein Versorger seiner Frau, die er nicht immer verstanden hat. Auch in schweren Zeiten. Josef ist nicht abgehauen, hat sie nicht einfach sitzen gelassen, wie das so viele heute tun. Josef war oder ist ein Beispiel für einen treuen Mann. Im 1. Korintherbrief 4 heißt es von einem Verwalter, und das sind wir alle, Verwalter von Gottes Zeug, was uns anvertraut hat, von Gottes Kindern, von einem Verwalter wird erwartet, dass er treu ist. Und wenn wir treu sind, dann reflektieren wir Gott, weil Gott ist treu. Absolut. Also im Glauben leben bedeutet, dass wir im Alltag in diesen kleinen Dingen treu sind. Dass wir sie treu für Gott tun. Dass wir dem treu sind, wozu Gott uns berufen hat. Das braucht Glauben. Zweite, was wir an Josef sehen, in seinem Glauben, in seinem Charakter, ist, dass er ein demütiger Mann war. Josef war der Leiter seiner Familie, bin ich mir sicher. Aber Josef war bereit, die zweite Geige zu spielen nach seinem Sohn und nach seiner Frau, die doch mehr im Rampenlicht gestanden sind als er. Und ich glaube, es ist nicht einfach für einen Mann. Ich persönlich frage mich manchmal, wie geht's einem Vater von einem hochbegabten Kind, das viel intellektueller ist und viel fähiger ist als er? Oder wie fühlt sich der Mann von der Angela Merkel? Es wäre interessant, ihn zu interviewen. Ich denke, es ist nicht ganz einfach für einen Mann, so ein bisschen im Schatten zu stehen von seinen Kindern oder seiner Frau. Josef hat nicht gesagt, hey, ich bin aus der königlichen Linie, ich sollte groß sein. Nee, er war bereit, diesen Platz in seinem Leben einzunehmen, den Gott ihm zugedacht hat. Das ist ja vor der Demut. Und Demut ist eigentlich die Voraussetzung für ein Leben im Glauben. Weil die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und im Philipperbrief Kapitel 2 wird uns gesagt, achtet einander in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Die Welt sieht so eine bedingungslose Treue und Demut als Schwäche. Der Psychoanalytiker Ezzelino von Wedel hat über Josef geschrieben, alles, was wir von Josef wissen, deutet auf einen schwachen Vater hin, der zudem ein schwacher und in seiner Schwäche fürchterlich treuer Gatte einer dominanten Frau und Mutter war. Ein fürchterlich treuer Gatte. Als wäre Treue was Bemitleidenswertes. So Josef, der Waschlappen. Ich glaube, das Gegenteil war eigentlich der Fall. Demut ist Stärke unter Kontrolle. Ist nicht, dass du einen anderen höher achtest oder dich einem anderen unterordnest, weil der die aggressivere Persönlichkeit hat und dich irgendwie unterbuttert. Nee, Demut ist eine bewusste Entscheidung, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst zu verleugnen, um einen anderen zu lieben. Und das ist Stärke eigentlich. Es ist Stärke, die, glaube ich, wirklich nur aus der Kraft des Heiligen Geistes in uns möglich ist. Und wir wissen von Maria, dass sie nicht irgend so eine moderne Emanze war. Wir haben das letzte Mal gehört, dass sie gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn. Und sie ist dem Josef nach Bethlehem gefolgt. Also diese Familienstruktur war in Ordnung. Jesus ist das ultimative Vorbild. Jesus, der Sohn Gottes, war Maria und Josef untertan, lernen wir in Lukas 2. Also wir sehen hier nicht irgendwelche schwachen Personen oder eine schwache Familie, wir sehen eine heile Familie hier. Aber lasst uns jetzt diese große Krisensituation in Josefs Leben anschauen und wie er reagiert hat. Und ich glaube, die offenbart Glauben und Charakter. Und oft bringen solche Krisensituationen in unserem Leben ja erst wirklich zum Vorschein, was in uns ist. Ne? Was wirklich in uns ist. Lasst uns hier in Matthäus 1 lesen. Matthäus 1 ab Vers 18. In Vers 18 haben wir die Kurzfassung von der Empfängnis Marias. Oder dass Maria Jesus empfangen hat. Die lange Fassung haben wir letztes Mal in Lukas 1 gesehen. Hier ist die Version für die Männer kurz und auf den Punkt gebracht. Matthäus 1, Vers 18. Mit der Geburt Jesu verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Auf den Punkt gebracht, die Information. Josef war verlobt mit einem klasse Mädel, der Maria. Die war rein, die war demütig, die war gottesfürchtig. Und eine Verlobung war damals eigentlich fast genauso fest wie eine Ehe. Das heißt, nur dass sie noch nicht zusammengezogen waren, dass sie die Ehe noch nicht vollzogen hatten. Beide waren bestimmt, rein in die Ehe zu gehen, und hey, das ist so ein Segen, wenn man sich aufhebt für den einen Mann oder die eine Frau, der man treu verspricht fürs ganze Leben. Dass man nicht eine dritte oder vierte oder fünfte oder weitere Person reinholt in sein Ehebett, in diese intimste Beziehung, die Gott geschenkt hat, sondern dass man wirklich alleine intim sein kann mit seinem Ehepartner. Ohne vorherige Erfahrungen, ohne Vergleiche mit anderen Partnern auf der Festplatte, ohne Belastungen. Hey, das ist so schön, das ist so befreiend, das ist wert, dafür zu kämpfen. Und ich möchte euch jungen Leute alle dazu ermutigen. Sie waren verlobt und Maria, die reine Maria, wurde als Schwange erfunden von dem Heiligen Geist, lesen wir, so wie der Prophet Jesaja das vorhergesagt hat. Wer von euch hat denn diesen Film "Es begab sich" zu jener Zeit gesehen? Film über die Weihnachtsgeschichte. Kam vor ein paar Jahren raus. Ist ein toller Film, müsst ihr euch mal angucken. Aber da ist diese Szene, wo Maria, sie Engel ist ihr erschienen, sie ist zu Elisabeth, ihrer Verwandten, gegangen für 3 Monate. Und dann kam sie nach 3 Monaten zurück, sichtbar schwanger. Und als sie da in ihr Dorf nach Nazareth hineinfährt, auf diesem Kahn, auf dem sie sitzt, sind die Leute entsetzt. Und Josef ist geschockt. Und versetzt euch mal in Josef. Hier ist Josef, der hatte ganz sicher Pläne, wahrscheinlich hat er als Zimmermann schon an dem gemeinsamen Haus für die gemeinsame Familie mit der Maria gebaut, und er hat Maria geliebt, er hat Maria geschätzt, hat gedacht, die reine Maria, die würde sowas nie tun, Mädel mit so hohen Maßstäben und so moralischem Verhalten. Und erinnert euch, Josef war der Markus Kohl von Nazareth, alle haben ihn gekannt, alle haben geredet über diese Neuigkeiten. So eine Schande in Israel. Mein Papa ist als uneheliches Kind auf die Welt gekommen, vor 70 Jahren, in einem kleinen Dorf am Land in Österreich. Und es war eine furchtbar schwierige Zeit für meine Oma und für meinen Papa auch. Es war schwer. Aber damals in Israel war es noch viel schlimmer. Hier Josefs Ehre stand auf dem Spiel. Und ihr wisst, dass es im Nahen Osten ganz wichtig ist. Die Ehre von einem Mann. Und wenn er das mit sich machen lässt hier, dann ist er wirklich der letzte Waschlappen. Wie denkt ihr, hat Josef sich gefühlt, als Maria hier schwanger ankommt? Versetzt euch mal rein. Wie hat er sich gefühlt? Betrogen, enttäuscht, verletzt, beschämt, wütend, hat sich ein Stück weit gefühlt, wie Gott sich fühlt, wenn wir ihm untreu sind. Ist interessant, die Bibel offenbart uns Gottes Herz als ein Herz eines betrogenen Ehemannes, wenn wir ihn vernachlässigen und anderen Götzen in unserem Leben nachlaufen. Wie denkt ihr, hat Josef die Erklärung von Maria gefallen? Als sie zu ihm gesagt hat, du Josef, ja, ich bin schwanger, aber ist vom Heiligen Geist. Ja, sicher, klar. Jetzt will sie mich auch noch verarschen, ne? Versetzt euch in den Josef rein. In diesem Film sehen wir, wie er auf sein Werkstück einhaut. Was hat er wohl dabei gedacht? Hat er den Typen gehasst, diesen Typen, der seine Frau geschwängert hat? Vielleicht sich vorgestellt, dass sein Kopf hier liegt, wo er mit dem Hammer draufhaut? Hat er mörderische Gedanken gehabt? Hey, wie konnte dieses Schwein sich an meine Frau ranmachen? Und wie konnte die Maria mir das antun? Die hat mein Vertrauen zerstört. Die hat meine Treue betrogen. Hier, die reine Maria. Ich liebe sie, aber Mann, wenn ich das durchgehen lasse, dann mache ich mich vor ihr und vor dem ganzen Dorf zum Hampelmann, zum Waschlappen. Hey, ein Mann lässt sowas nicht mit sich machen. Nee, die Maria, die muss alleine damit fertig werden. Ich will damit nichts zu tun haben. Könnte ich das Kind von einem anderen überhaupt lieben? Könnte ich die Untreue lieben? Könnte ich mit einer Untreuen leben? Na, ich muss auf die Frau, die ich liebe, verzichten. Weißt du was, ich bringe das hier schnell hinter mich. Ich tue, was ich tun muss und dann packe ich meine Sachen und ziehe weit fort, gehe weit weg von Maria und von ihrer Familie und von diesem ganzen elenden Dorf hier. Wahrscheinlich gingen so ähnliche quälende Gedanken durch seinen Kopf. Dann lesen wir hier im Vers 19, Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Der einzige Weg, seine Ehre zu retten, wäre gewesen, sich scheiden zu lassen, sich loszusagen von der Maria. Und Josef sah keinen anderen Weg. Es gab zwei Optionen, es zu tun. Erste war, Maria öffentlich bloßzustellen, Maria anzuzeigen, vors Gericht zu zerren. Und eigentlich stand darauf die Todesstrafe damals. Hey, das wäre die männliche, das wäre die Macho-Variante gewesen. Hier ist so öffentlich so, pff, weg mit der, die untreu war. Und es war Josefs Entscheidung wirklich, was er tut. Es gab in Israel damals nicht irgendwie eine Polizei oder so eine Sittenpolizei, wie es heute in manchen muslimischen Ländern gibt. Und ganz offensichtlich wurde die Maria nicht auf frischer Tat mit irgendjemandem ertappt. Es war die Sache des Geschädigten, ein Vergehen zur Anzeige zu bringen und im Fall der Verurteilung auch das Urteil zumindest mit auszuführen. Und Josef war der Einzige, der es wissen konnte, ob er intim war mit seiner Frau oder nicht. Also es war wirklich seine Entscheidung, was er tut. Vielleicht hat er gerungen damit. Wie gesagt, hier Maria öffentlich bloßzustellen, sie zu verurteilen, das wäre die Sache gewesen, die ihn eine reine Weste gelassen hätte. Die männliche Variante. Zweite Variante wäre gewesen, dass er sich privat vor zwei Zeugen von ihr hätte scheiden lassen, ihr privat so einen Scheidebrief vor Zeugen in die Hand gegeben hätte und keinen Grund genannt hätte, sich so im Stillen einfach von ihr getrennt hätte. Auch diese Möglichkeit hatte er. Und er entschied sich für die zweite Variante. Das Dritte, was wir sehen hier an Josef, war, wir lesen, dass er ein gerechter Mann war. Das heißt, er hat Gott vertraut und hat ihm und seinem Wort nachgefolgt. Aber Josef war auch ein Mann voller Barmherzigkeit. Und es ist eine seltene Kombination. Gerecht und barmherzig. Die meisten Menschen sind eines von beiden. Und so sehen wir hier die Größe dieses Mannes. Er hat die im Sinn gehabt, er hat die höher geachtet als sich selbst, die ihn scheinbar betrogen hat. den verletzt hat, den enttäuscht hat. Hier sehen wir ein tiefes Gnadenwerk Gottes im Leben dieses Josefs. Das Vierte, was wir an Josef sehen, ist, er war ein liebevoller Mann. Und wir wissen, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Sichtbare Frucht einer Glaubensbeziehung mit Gott ist Liebe. Jesus hat gesagt, daran werden die Menschen euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe füreinander habt. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Gott greift ein. Und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er wird der verheißene Messias, der verheißene Retter sein. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Sohn Immanuel, Gott mit uns, nennen. Was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Also, wir sehen hier wieder Glauben. Glauben beginnt mit Gottes Wort. Gott spricht. Und dann achte ich Gott als vertrauenswürdig. Und ich vertraue mich ihm an. Und ich bin gehorsam. Ich tue einfach das, was er sagt. Das ist, wie Glaube funktioniert. Ich höre auf Gott, ich vertraue Gott, ich tue, was er mir sagt. Fünfte, was wir hier in Josef sehen, ist, er hat Gott vertraut, auch wenn er es nicht verstanden hat. Mein, wer kann das verstehen? Menschlich gesehen. Das ist auch in unserem Leben oft. Na, wir verstehen nicht immer, was Gott tut. Gott sagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Josef war Gott gehorsam. Und er hat Maria zu sich genommen. Und indem er das getan hat, hat er Jesus als seinen Sohn angenommen. Hat implizit eigentlich gesagt, das Kind ist von mir. Ich habe Maria unehelich geschwängert. Auch das war eine Schande. Josef hat im wahrsten Sinn des Wortes Mitleid mit Maria gehabt. Er hat mitgelitten mit Maria. Und Leute, das ist kein schwacher Mann, der Nachteile, der Leid auf sich nimmt, um seine Frau zu tragen, seine Frau zu stärken. Das ist wahre Stärke. Wir wissen, die Leute haben ihm das nicht wirklich völlig abgenommen. Diese Gerüchte über Hurerei von Maria sind nie verstummt. Die jüdischen Leiter haben später zu Jesus gesagt, hey, wir sind nicht durch Hurerei geboren, so wie du. Josef hat sich in den Augen der Leute zum Waschlappen gemacht. Die haben ihn ausgelacht. Hey, was bist du für ein Wischiwaschi, dass du sowas mit dir machen lässt. Es wird auch uns immer wieder mal passieren, wenn wir dem folgen, was Gott uns sagt, dass Leute sich lustig machen werden über uns. Hey, du Christ, was lässt du mit dir machen? Deine Feinde lieben, ha? Huh? Sechstens sehen wir, dass es Josef wichtiger war, Gottes Willen zu tun, als sein eigenes Ansehen, als das, was die Leute über ihn gedacht haben. Das ist auch wichtig für uns. Vers 25 lesen wir: Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Jehoshua. Jahwe rettet, Gott rettet, so wie der Engel es ihm aufgetragen hat.
Wir sehen hier, dass Josef bis zur Geburt Jesu nicht mit seiner Frau geschlafen hat. Er war wieder rücksichtsvoll auf seine Frau, Maria. Und ihm war wieder wichtiger, Gottes Willen, Gottes Prophetie zu erfüllen, als seinen eigenen Trieb zu befriedigen. Und das ist ein siebter Punkt, den wir an Josef sehen. Josef war fähig, sich selbst zu beherrschen. Und das ist ein Kennzeichen für einen reifen Menschen. Er kann Triebbefriedigung aufschieben, muss nicht alles jetzt gleich sofort haben. Das ist Unreife. Josef war ein starker Mann, kein schwacher Mann. Und wir wissen, Selbstbeherrschung ist wieder eine Frucht des Heiligen Geistes. Galaterbrief 5, Vers 22. Selbstbeherrschung, Frucht des Geistes, wächst in der Beziehung mit Gott. Das war die erste Krisensituation in Josefs Leben, die wir berichtet sehen. Die zweite Situation, in der Josef seinen Glauben demonstriert hat, ist ungefähr 2 Jahre später, als der Engel wieder zu ihm spricht und ihm sagt, flieh nach Ägypten. Lass deinen Job, dein Haus hinter dir, deine Kultur, deine Sicherheit und geh mit deiner Frau dorthin, wo kein Israelit eigentlich hin will. Und ich werde auch heute nicht näher darauf eingehen, weil Aaron hat es letzte Woche schon wunderbar getan. Aber wir sehen auch da dasselbe Muster in der Geschichte. Gott sprach zu Josef, Josef vertraute Gott, Josef ging. Josef tat, was Gott ihm gesagt hat, egal was. Also mögen wir solche reifen Menschen im Glauben werden wie Josef. Und wie konnte Josef diese großen, abgefahrenen Glaubensschritte tun, solche Risiken eingehen? Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich seine Glaubensbeziehung mit Gott im Alltag, in diesen kleinen Dingen. Dort wird Vertrauen gebaut. Dort wird Charakter gebaut. Das ist die Grundlage, auch in unserem Leben. Und deshalb habe ich damit relativ viel Zeit verbracht, heute Morgen. Wenn du im Glauben leben willst, dann fang daheim an. Lieb deine Frau, dien deinem Mann, liebt eure Kinder und erzieht sie im Herrn. Fang an in der Arbeit. Sei treu an deinem Arbeitsplatz mit der Arbeit, die du tust. Fang an in der Gemeinde, deine Geschwister praktisch zu lieben. Und das natürlich alles aus der Beziehung mit Gott heraus, weil aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, unser innerer Schweinehund ist zu groß. Glaube und Charakter ist wie ein Muskel, der wächst durch Training. Und wenn du einen Muskel trainierst, dann fängst du erstmal mit kleinen Gewichten an. Ne? Und dann, wenn der Muskel größer und stärker wird, so wie meiner hier, dann... dann kann der Trainer noch ein bisschen was dazu hängen. Ne? Größeres Gewicht. So ist es in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Und so geht mit Gottes Segen. Und trainiert euren Glauben. Trainiert euren Charakter. Und freut euch dabei. Weil die Frucht des Geistes ist eine wunderschöne, gute Sache. Lasst uns beten. Das ist die Kennmelodie für das Ende dieser Sendung. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für die Vorbilder, die du uns schenkst in deinem Wort. Und oh, was für ein Mann der Josef ist, der fordert mich echt heraus. Und Vater, ich bete einfach, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns zurüstest und stärkst, dass du uns segnest, dass du uns nah bei dir hältst. Herr, mach uns zu Menschen, die jeden Tag neu aufstehen und neu mit dir und für dich leben und treu sind in diesen kleinen Berufungen, die du uns jeden Tag schenkst. Und Vater, dass wir Menschen, Männer und Frauen sind, die im Glauben leben, dir nachfolgen, das tun, was du sagst, Herr, egal was. Auch wenn die Menschen lachen, wenn wir es nicht völlig verstehen, aber dass wir uns auf dieses Abenteuer eines Glaubenslebens mit dir einlassen. Gerade jetzt in dieser Adventszeit.
Und so segne uns, Herr, segne jeden Einzelnen hier, damit wir deine Zeugen sind und ja, Menschen auf dich hinweisen. Darum möchte ich auch bitten, Herr, dass du uns offene Türen schenkst, mit Menschen über dich zu reden und über das, was du für uns getan hast. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. In Jesu Namen. Amen.